Nicht ganz unvorbereitet, ja. So, jetzt sind wir unter uns. Unglaublich. Ich wollte beten. Dann fangen wir an. Unser Vater im Himmel, als deine Gemeinde und dein erlöstes Volk kommen wir jetzt vor dich. Wir sind so dankbar, dass wir uns so bezeichnen dürfen, dass wir uns so nennen dürfen. Nicht aufgrund unserer Taten, die wir vollbracht haben, wie wir es in dem Titus-Vers gerade noch einmal gehört haben, allein aus deiner Gnade heraus ist das wahr. Herr, wir wollen dich darum bitten, da wir nicht nur in unserer Errettung auf dich angewiesen sind, sondern in unserem ganzen Leben und unserem ganzen Wandel als Christ in dieser Welt. Deswegen wollen wir dich bitten, dass du uns jetzt neu das gibst, was wir brauchen. Dass du unsere Seelen neu mit deinem Wort nährst. Wir wollen dich bitten, dass du dein Wort in unsere Herzen hineinlegst. Wir brauchen das, Herr. Wenn du uns dieses Licht nicht schenkst, dann verwelken wir, wie eine Blume, die kein Wasser bekommt. Wir verlaufen uns wie ein Kind ohne ein Licht im Wald. Hoffnungslos, Herr. Es ist hoffnungslos. Deswegen, wir wollen dich von Herzen bitten, erbarme dich. Lass dein Wort aufleuchten in unseren Herzen. Schenk dir uns Gnade. Amen. Amen. Im Voraus ganz vielen Dank. Ich weiß, dass einige im Vorfeld gebetet haben. Ich bin mir sehr, sehr, sehr bewusst, wie nötig ich das habe, wie dringend ich das brauche. Es ist interessant, es ist oftmals gar nicht so, dass ich sage, ich denke manchmal, ich könnte 2 Wochen Zeit haben, meine Predigt vorzubereiten, und trotz allem kannst du nicht sagen, dann ist es genug Zeit. Hauptsache, man hat genug Zeit und dann funktioniert es schon. Nee, es ist nicht die Menge an Zeit, was es ausmacht. Gott kann es innerhalb von 2 Stunden geben. Es kann 10 Tage dauern, versteht ihr? Deswegen bin ich so dankbar für jeden, der das mitträgt und der das mitbewegt. Und ich habe das in der Vorbereitung wirklich merken dürfen, mehr als manchmal anders. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Matthäus 4, ich lese den Text. Matthäus 4, Vers 18 bis 22. Matthäus 4, Vers 18, als er, das ist Jesus, aber am See von Galiläa entlang ging, sah er 2 Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er 2 andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Das ist der Text, nicht schwierig, gell? Wenn man so kurz drüber lese, alles klar, sieht ziemlich einfach aus. Jesus entscheidet sich, nachdem wir gesehen haben, er ist umgezogen nach Kapernaum. Wo lag Kapernaum nochmal? Seaside, am Seeufer von See Genezareth, genau, das ist im Norden von Israel. Schönes Städtchen, viel los. Jesus entscheidet sich eines Tages, geht es spazieren, geht am Ufer entlang, sieht 2 Leute, 2 Männer in ihrem Boot, 2 Fischer, ruft ihnen kurz zu, kommt mir nach, nicht mehr zu Menschenfische machen, dass sie dann noch zwei, ruft denen auch zu, werden zu Menschenfischen und fertig. Es liest sich ziemlich einfach, ne? Kurz und knapp. Erst wenn wir ein bisschen näher mit dem Text befassen, dann fangen an, ein paar Fragen aufzukommen. Es ist manchmal so, wenn man ganz schnell drüber liest, denkt man, okay, habe schon alles verstanden. Dann fängt man an, tiefer zu graben und dann denkt man, oh, jetzt sind erstmal Fragen überhaupt aufgekommen, die ich vorher gar nicht hatte. So kann es manchmal sein beim Lesen. Aber es ist gut, weil dann kommen wir näher an den Kern, worum es geht. Schaut, warum denke ich, dass Matthäus, was er hier macht, ist, er fasst eine längere Begebenheit ganz knapp zusammen. Was hier geschehen ist, das war weit mehr, als was Matthäus hier schreibt. Woher wissen wir das? Wir haben ein paar andere Berichte noch bekommen von den anderen Evangelisten. Wenn wir ein bisschen blättern, im Lukas-Evangelium wird es uns auch beschrieben, aber ein bisschen ausführlicher. Lukas 5. Wenn ihr es aufschlagen mögt, dürft ihr es gerne machen. Ich werde es nicht lesen, aber euch kurz erinnern, wenn ihr so den Text überfliegt, dann merkt ihr ein bisschen, was los war. Schaut mal, Lukas 5, das ist der Fischzug von Petrus. Kennt ihr das? Klar, schon mal gehört, ne? Fischzug von Petrus, bekannte Begebenheit. Und schon Vers 1, guck mal, es geschah, als die Volksmengen auf ihn eindrängten, um das Wort Gottes zu hören. Oh, Jesus macht nicht so einen Spaziergang alleine am See, das sind Volksmengen außenrum. Viele Leute, es ist Trubel. Dann sehen wir, wie Jesus predigt, wie er verkündigt. Und dann fährt er mit den Jüngern raus und der Fischzug und das Wunder. Und Petrus fällt hin und dann sagt er zu ihm, steh auf, jetzt wirst du Menschen fangen. Ja. Es gibt manche, die sagen, das sind zwei komplett unterschiedliche Begebenheiten. Das hat sich an zwei verschiedenen Stellen oder zwei verschiedenen Zeitpunkten abgespielt. Ich glaube es nicht eigentlich. Aber ich denke, was Matthäus macht, ist, dass er diese Begebenheit in ein paar wesentlichen zack, zack, zack zusammenfasst. Jesus kommt an den See, er beruft die Jünger und sie folgen ihm nach. Ganz kurz zusammengefasst. Warum? Das ist die spannende Frage, oder? Warum streicht Matthäus vieles und sagt, das brauche ich jetzt nicht? Das ist zwar, das stimmt zwar, aber das ist für meinen Zweck, nicht, jetzt brauche ich es nicht unbedingt. Warum macht er das? Also eins ist offensichtlich, oder? Was er nicht machen will, ist, so Stück für Stück alles ganz klar zu beschreiben, was passiert ist. So einfach nur informativ. Dass wir wissen, welche Geschichte sich zugetragen hat. Das ist nicht seine Absicht. Er ist kein Geschichtsschreiber. Er ist nicht so, ja, jetzt, dann ist das passiert und dann ist das passiert und dann ist das passiert. Oh, schöne Geschichte, danke. Das wissen wir inzwischen, hoffentlich. Dass Matthäus hat wie die anderen, wie wenn Paulus einen Brief schreibt, ist genau dasselbe. Er ist nicht genau dasselbe, aber es ist sehr, sehr ähnlich. Paulus überlegt sich, welche Dinge müssen meine Hörer lernen und verstehen und was muss ich ihnen deswegen erzählen? Was muss ich ihnen deswegen sagen? Was muss ich ihnen deswegen veranschaulichen? Und deswegen wählt er gewisse Dinge aus und gewisse Dinge lässt er weg. Das macht er ganz bewusst so, okay? Weil er eine geistliche Lektion erteilen will, weil er etwas geistlich verdeutlichen will, weil er uns eine Wahrheit nahebringen will, okay? Das ist ganz wichtig, dass wir es sehen. Matthäus hat eine Absicht. Er will uns etwas beibringen. Er will uns eine geistliche Lektion beibringen. Was ist diese geistliche Lektion? Das ist das Spannende, oder? Das wollen wir entdecken in diesem Text. Wie gesagt, er lässt bewusst einige Dinge aus und er macht so einen Fokus, versteht ihr? Wenn man einen Fokus macht, was passiert dann? Die Kamera ein bisschen auskennen, die wissen das, gell? Wenn man tiefer reinzoomt, oder besser gesagt ein Zoom, ja, oder kann beides sagen, wenn man so reinzoomt, was passiert mit ganz vielen Dingen, die außen rum sind? Werden ausgeblendet, ne? Sind nämlich auf einmal nicht mehr auf dem Foto. Aber das andere ist, das sieht man dafür besser. So ähnlich ist das hier auch. Matthäus lässt gewisse Dinge weg und nimmt Jesus ins Visier, nimmt die Jünger ins Visier und zeigt, was sich dort abspielt. Ganz kurz und knapp. Also, was ist deine Absicht? Lass uns das entdecken. Und das war über lange Zeit auch mal in der Vorbereitung, das, worum ich gerungen habe, worum ich gekämpft habe. Ich meine, es ist nicht so schwer zu sehen, was hier passiert. Das ist nicht so schwer. Aber warum schreibt das ausgerechnet jetzt? Warum schreibt er das, was er schreibt? Warum schreibt er so, wie er es schreibt? Das ist die spannende Frage. Lass uns zurückdenken. Was hat Matthäus uns bis jetzt gezeigt? Ganz vieles hat er uns schon. Wie das von Anfang an, wie Jesus, der verheißene, ewige Retter, auf diese Welt gekommen ist, wie Gott ihn hier platziert hat, wie er ihn hineingefügt hat auf diese Erde, wie sich eins ums andere Mal die Schrift dadurch erfüllt hat. Und was passiert jetzt, nachdem er groß geworden ist, nachdem Gott aus Ägypten seinen Sohn gerufen hat, nachdem er getauft worden ist? Jetzt ist die Vorbereitung, Taufe und Versuchung, die Vorbereitung für seinen Dienst. Er wird zugerüstet, er wird vorbereitet. Jetzt, was passiert? Jetzt muss es platziert werden, an die richtige Stelle gebracht werden. Das haben wir letztes Mal gesehen. Wo platziert er Jesus? In Galiläa. Warum? Völlig sinnlos. Jerusalem geht es eigentlich, gell? Aber wir haben gesehen, ganz bewusst nach Galiläa, mitten in die Finsternis hinein. Nicht, dass es vielleicht heller gewesen wäre in Jerusalem, aber trotzdem. Dort mitten hinein, und dort beginnt jetzt das Licht zu scheinen. Das haben wir gesehen, dass Matthäus das zeigt. Das Licht beginnt aufzuleuchten. Das Licht ist gekommen. Man kann es sehen, kann es beobachten, und es beginnt jetzt zu scheinen. Das ist wichtig, dass er Jesus als dieses Licht sieht, dass er, und ich habe letztes Mal einen großen Schwerpunkt darauf gelegt, Finsternis, Licht, was bedeutet das? Was meinen wir mit Finsternis? Was bedeutet dementsprechend Licht? Jeder hat damit so Vorstellungen, wisst ihr, ja, Licht ist schon, kann man sich was vorstellen. Aber wir müssen tief hinein, damit wir verstehen, was das bedeutet. Das ist wichtig, das ist wichtig. Jetzt ist die große Frage, mit welcher Absicht, mit welchem Ziel ist dieses Licht in die Welt gekommen? Es ist nicht einfach so, es ist mit einer bestimmten Mission, können wir sagen, in die Welt gekommen, oder? Völlig klar. Mit welcher? Menschen zu retten. Menschen zu retten. Ich würde es ähnlich vergleichen. Also ganz wichtig, ja, nicht um es hier ein bisschen bequemer zu machen, ja, ist Licht gekommen. Licht ist ja auch gut, oder? Wenn ihr Eheabend macht oder einfach schön eine festliche Tafel deckt, mit Freunden einen Geburtstag feiert, sind wir auch Kerzen an, gell? Dann ist es ein bisschen schöner. Das war nicht die Absicht, warum Jesus gekommen ist. Das war nicht die Absicht. Ich will es vergleichen. Stellt euch vor, ihr seid, haben wir immer welche Berichte gehört, gell? Kann man sich gut vorstellen. Es ist irgendwo ein Schacht. Ihr seid da in diesem Schacht drinnen. Ihr seid verschüttet. Und es ist dunkel. Könnt ihr es euch vorstellen, was das bedeutet? Am Anfang ist es vielleicht, je nachdem, je länger man in dieser Finsternis ist, man hat sich daran gewöhnt, man hat sich einigermaßen zurechtgefunden vielleicht. Aber so richtig schön ist es eigentlich nicht, ne? Jetzt stellt euch vor, ihr seid in dieser Finsternis, in einer Höhle. Andere sagen, schöne Tropfsteinhöhle, ja. Aber es hilft alles nichts, wenn was fehlt, wenn das Licht fehlt. Aber jetzt stellt euch vor, das Licht kommt. Wozu kommt jetzt das Licht? Es kommt ja nicht, dass wir so sagen, okay, machen wir es ein bisschen bequemer. Wenn das Licht kommt von außen, von irgendwoher, dann wissen wir, oh, es naht Rettung. Es naht Rettung. Licht leuchtet auf. Richtet euren Blick auf das Licht. Er kommt, um herauszuretten. Er kommt, um zu befreien. Er kommt, um aus der geistlichen Finsternis herauszuhelfen. Halleluja! Das ist wunderbar. Das ist das, was hier passiert. Seht ihr? Und du sagst, aber wir leben ja nicht in einer Höhle. Und du warst nie im Himmel. Deswegen siehst du, versteht ihr? Einer, der in der Höhle geboren ist, der nicht weiß, wie es da oben aussieht, sagt, ist ja gar nicht so schlimm, wie du es beschreibst. Oh, du hast das Licht nie gesehen. Du hast das Licht nie gesehen. Wie aber kann diese Rettung geschehen? Das ist ja die spannende Frage. Das Licht kommt, es ist da, Unsere Anweisung ist, alle Aufmerksamkeit darauf zu richten. Aber wie kann die Rettung geschehen? Ist sie allein deswegen schon da, weil das Licht präsent ist, weil es anwesend ist? Ist allein deswegen schon Rettung geschehen? Sind wir allein deswegen schon an der Erdoberfläche? Noch nicht. Ist ganz klar. Noch nicht. Was muss geschehen? Umkehr und Nachfolge. Umkehr und Nachfolge. Das zeigt uns der Text. Schaut mal, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und diesen ganzen Text, den wir für heute haben, der spricht genauso von demselben, oder? Er spricht davon, dass welche umkehren sollen, das heißt, ihren bisherigen Weg verlassen sollen und nachfolgen sollen. Das ist genau dasselbe. In anderen Worten würde ich sagen, genau dasselbe. Es geht darum, umzudrehen und dem Licht hinterherzugehen. Ganz kurz zusammengefasst. Und das tut Christus. Er fängt an, Menschen zu rufen. Er ruft, kommt, tut Buße, kehrt um, folgt mir nach. Und wisst ihr, was ganz interessant ist jetzt zu sehen in dem Abschnitt hier? Ich war ganz froh, als ich das sehen durfte und als ich das entdecken durfte. Und das, wenn ihr in eurem eigenen Bibelstudium unterwegs seid, dann kann ich euch sagen, es sind zwei Dinge entscheidend. Es ist nicht so sehr entscheidend, dass ihr das beste Lexikon habt. Es ist nicht so sehr entscheidend, dass ihr Griechisch versteht. Es ist nicht so sehr entscheidend, dass ihr gebildet seid, dass ihr die ganze Bibel auswendig könnt. Diese Dinge sind nicht die entscheidenden Dinge. Wisst ihr, was entscheidend ist? In Verbindung zu sein mit Gott, weil er der Einzige ist, der es offenbaren kann. Und zweitens, lesen, lesen, lesen. Beobachten. Das ist, wie ich das selber erlebe, dass ich nicht, dass die anderen Dinge, die ich erwähnt habe, dass die nicht nützlich sind. Kann man verwenden, die sind gut, kann hilfreich sein. Aber um zu verstehen, was hier beschrieben wird, diese Dinge wichtig. Und deswegen, wenn ihr denkt, ich komme nicht dran, lesen, 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 nochmal lesen. Ich habe jetzt meine Vorlage, die ich meine Predigtvorbereitung mache, überarbeitet. Ich habe hinter jedem Punkt einen extra Punkt eingefügt. Laut lesen und beten. Das ist so wichtig. Nicht, dass ich es vorher noch gar nicht gemacht habe. Aber ich dachte, nein, nach jedem Schritt. Neu, 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 neu. Und dann fängt es mit der Zeit an zu leuchten. Ja! Wie ich draußen unterwegs und auf einmal, ja, natürlich, klar. Also, was jetzt? Gut. Jesus beginnt zu rufen. Und das sind zwei verschiedene Rufe, zwei verschiedene Berufungen, können wir sagen. Das ist dasselbe Wort, wenn wir gucken, rufen oder berufen, das ist das gleiche Wort. Es bedeutet, jemand herbeizurufen. Es bedeutet, jemand herauszurufen irgendwo. Das ist dieses Wort. Und das sind aber zwei unterschiedliche, die wir hier sehen. Das in Vers 17 sehen wir eine allgemeine Berufung, so würde ich sie benennen. Eine allgemeine Berufung. Vers 17, wenn Jesus sagt, tut Buße, kehrt um, an wen ist das? An alle. An alle, die da sind, an alle, die hören. An alle, die jetzt anwesend sind, ja? Dieser Ruf, der macht keinen Unterschied, es sind alle gleich, alle sind eingeladen. Das ist 1. Timotheus 2, Vers 4, ja? Welcher will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, der Ruf geht an alle, gleichermaßen. Was ist das Zweite? Das ist uns, denke ich, einleuchtend, das ist uns klar hier. Vers 17, tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Er hat gesagt, nicht an alle Juden jetzt, alle anderen bitte weghören. Oder an alle Männer, Frauen bitte Ohren zu. Nein, das ist an alle. Aber was ist jetzt hier in Vers 18? Vers 18 bis 22. Seht ihr, was wir dort sehen? Eine spezielle Berufung. Ich würde sagen, eine wirksame Berufung, eine effektive Berufung. Okay? Und das ist ein wichtiger Unterschied, was uns Matthäus hier deutlich macht. Ich bin immer noch Petrus. Schon so lange her, gell? Worin liegt der Unterschied? Ich würde sagen, diesen allgemeinen Ruf, das kennen wir. Und das sehen wir hier an dieser Stelle sehr deutlich, aber auch noch an einer anderen. Schaut mal, Matthäus 22. Und das ist wichtig, weil die Bibel verwendet an vielen Stellen den gleichen Begriff. Wenn sie von Berufenen spricht, wenn sie von einer Berufung spricht, dann verwendet sie für beides den gleichen Begriff oftmals. Aber wir müssen verstehen, dass es zwei unterschiedliche Rufe sein können. Okay? Diesen allgemeinen Ruf, schaut mal Matthäus 22, kennen wir, dieses Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Das Hochzeitsmahl ist bereitet. Dasselbe wie Matthäus 4, Vers 17, gell? Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Buße. Also, Vers 2, mit dem Reich der Himmel, Matthäus 22, Vers 2, dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete, der sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie wollten nicht kommen. Das ist das Bittere. Schau mal, und dann wiederum sandte er andere Knechte aus und sagte, sag den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt! Kommt zur Hochzeit! Das ist ein allgemeiner Ruf. Und wenn wir weiter durchgehen, heißt es später, Vers 9, so geh nun hin auf die Kreuzwege der Landstraße und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und die laden alle ein und dann bringen sie zusammen. Und es ist einer gefunden, der kein Hochzeitsgewand anhat, der nicht passend gekleidet ist, der mit seiner eigenen Gerechtigkeit kommt. Und schaut mal den Vers 14. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Das ist interessant, ne? Viele sind es, die gerufen werden. Es ist ein allgemeiner Ruf. Er geht an viele. Er sagt, aber wenige sind Auserwählte. Das ist ein ganz klarer Unterschied. Und hier sehen wir diesen allgemeinen Ruf, der hinausgeht. Er geht an alle hinaus. Aber es sind nicht alle. Es sind aber wenige Auserwählte. Und das ist das große Problem, was wir in diesem Text sehen. Es sind es viele, die dieser Einladung folgen? Nein, sie lehnen es ab. Wir sagen, es ist paradox, oder? Wenn wir unser Bild von der Höhle vor uns haben, oder letztes Mal haben wir es schon angeschaut, Johannes 3, Vers 19, was war mit den Menschen? Das Licht kam in die Welt, aber was ist das Gericht der Welt? Dass sie die Finsternis mehr liebten als das Licht. Es ist paradox, oder? Du sagst, du lebst jahrelang. Es ist nur theoretisch, gell? Nee, frag dich jetzt nicht mit Essen. Ist egal. Aber stell dir vor, du lebst jahrelang in der Höhle. Da kommt endlich das Licht. Und du sagst, weg damit, das blendet. Das ist deine Rettung. Es ist deine Rettung. Und es kommt keine andere mehr. Wenn du den wegschickst, es kommt keine andere mehr. Sind wir vorsichtig, das Licht der Welt wegzuschmeißen, wenn wir kein anderes mehr haben? Es gibt nämlich keine andere Rettung. Das haben wir gesehen, das sehen wir in diesem Abschnitt. Wenn es nur diesen allgemeinen Ruf gibt, und dasselbe sehen wir übrigens auch in unserem Abschnitt, in Vers 4, Kapitel 4, Vers 17, was war die Reaktion von den Volksmengen, die das hören? Jesus sagt, tut Buße. Wie viele sind umgekehrt hier? Zumindest Matthäus beschreibt uns nichts, okay? Er lässt die Reaktion weg. Zeigt, wenn es bei diesem allgemeinen Ruf einfach bleibt und man nur zu den Menschen sagt, jetzt kehrt endlich um. Schaut das ganze Alte Testament an. Wie oft wurde im Volk gesagt, kehr endlich um. Mal um mal um mal um mal. Das hilft nichts. Was braucht es, damit Menschen gerettet werden? Was braucht es? Es braucht einen effektiven Ruf. Es braucht das, was wir hier in Vers 18 bis 22 lesen. Jesus kommt und sagt, komm, folge mir nach. Ich werde dich zum Menschenfischer machen. Das braucht es. Und das lehrt uns Matthäus hier, das zeigt er uns. Deswegen lässt er viele Dinge aus und zeigt, bringt uns das nahe, verdeutlicht uns das. Es ist ein autoritativer Ruf. Ich hoffe, ihr seht das in diesem Text hier. Okay, wir werden das noch kurz anschauen. Ich möchte, dass ihr mit mir aufschlagt, Römer 8. Sehr bekannte Stelle. Aber ich will sehen, dass ihr merkt, dass das Wort berufen hier anders verwendet wird. Römer 8, Vers 29. Römer 8, Vers 29, da steht so geschrieben, denn diejenigen, die er vorher erkannt hat, das heißt diejenigen, die er erwählt hat, die er ausgesucht hat, den aber, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, die hat er zu einem Zweck vorherbestimmt. Wir kennen diesen Zweck, weil wir diesen Vers, denke ich, kennen, ja, dem Bilde, dem Vorbild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Was für ein Ziel, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, damit er all die Ehre bekommt. Jetzt aber schaut mal, es geht ja um das Thema Berufen, die er aber vorher bestimmt hat, die er zu einem Zweck ausgesucht hat, die er bestimmt hat, seinem Sohn gleichförmig zu sein. Was hat er mit denen gemacht? Die hat er berufen. Sie sehen, das ist etwas anderes hier. Das ist nicht einfach so eine allgemeine, förmliche Einladung, sondern das ist, wie Jesus kommt und sagt, komm, folge mir nach. Die hat er auch berufen und diese, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Also wir sehen, gell? Es ist klar, alle, die er erwählt hat, hat er auch vorherbestimmt. Alle, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Alle, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Alle, die er gerechtfertigt hat, hat er auch verherrlicht. Wir sehen, das ist immer die gleiche Gruppe. Nicht? Er hat dann viele berufen und dann sind welche dazugekommen. Nein, es ist ein Plan, den Gott mit denen verfolgt. Er hat sie von vornherein ausgesucht und er geht einen Weg mit ihnen durch. Eins nach dem anderen. Das ist eine andere Berufung. Es ist eine wirksame Berufung. Komm! Komm! 2. Timotheus 1. Und das ist wichtig, dass wir das lernen, zu unterscheiden. Dass Berufen und Berufen nicht immer dasselbe bedeuten muss. 2. Timotheus 1, Vers 9. Hier heißt es, der, das heißt Gott, hat uns gerettet. Schaut mal jetzt. Und berufen mit heiligem Ruf. Mit einem besonderen Ruf, oder? Mit einem speziellen Ruf. Mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Wir sehen, es ist ein besonderer, ein spezieller Ruf, ein heiliger Ruf. Das ist die Art und Weise, wie Gott sein Volk baut. Wisst ihr, das Problem ist, wenn es bei dieser allgemeinen Einladung bleibt, keiner kommt. Es ist bitter und es ist paradox, aber es ist so. Es muss Jesus erst kommen, in ein Leben hineinsprechen, es zur Buße bringen und zur Nachfolge. Das ist das, was Matthäus uns hier lehrt. Übrigens deswegen, schaut mal, wie uns die Bibel anredet, Römer 1, könnt auch 1. Korinther 1 aufschlagen, das ist genau dasselbe in den Eingangsworten. Römer 1, Vers 7, wie beschreibt er, an wen er den Brief richtet? Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom. Allen, die von Gott eingeladen sind. Haha, das sind ja alle. Nein, es ist ein anderes Berufen. Es sind die, die berufen worden sind, mit einem heiligen Ruf, Gott nachzufolgen.
Das sind die, die die Geliebten Gottes sind. Es sind seine Edelsteine, die er genommen hat aus dieser Welt. Nicht, weil sie aus sich Edelsteine sind. Oh, ihr Lieben. Sie waren genauso Dreck und Schmutz und Klump wie der Rest. Das wissen wir. Auch jetzt in Vers in Matthäus 4 sehen wir genau dasselbe. Wie gesagt, Matthäus bringt uns das bei. Er lehrt uns das. Malachi, ich denke, warum sieht der Text komisch aus? Immer dasselbe. Matthäus 4, Vers 17. Die allgemeine Berufung, aber jetzt Vers 18 bis 20, bis 22. Und dieser Ruf, seht ihr, er ist voller Autorität und er hat eine feststehende Verheißung. Was sagt Jesus zu ihm? Sagt, Petrus, was meinst du? Willst du nicht mir nachfolgen? Überlegst dir mal. Ich mach dir so ein Angebot. Ich könnte, wenn du willst, könnte ich vielleicht einen Menschenfischer aus dir machen. Nein, so ist es nicht. Es ist eine sehr deutliche Aufforderung. Komm, steh auf. Komm mir nach. Ich werde, nicht ich will. Manche Übersetzungen haben ich will. Das ist falsch. Ich werde dich zum Menschenfischer machen. Das steht fest. Ich werde es tun. Es ist eine Verheißung. Kommt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischen machen. Auch an ihrer Reaktion sieht man, oder? Überlegen sie so. Eigentlich nicht. Keine Lust. Sie sind noch nicht fertig mit der Arbeit. Keine Zeit. Jesus, komm mal bitte morgen nochmal. Gab es solche. Aber das war wieder mit einem anderen Ruf. Und schaut mal, übrigens, auch dieser Ruf ergeht nicht an alle, oder? Auch in unserem Text hier, oder? Wie viele Personen kommen in diesem Text vor? Zähl mal durch. Fünf? Nein? Zähl mal durch. Sechs? Es sind sechs. Welche? Jesus, vier Brüder, also zwei und zwei Brüder und der Vater. An wen geht der Ruf? An zwei Brüder und an zwei Brüder. Und der Vater bleibt im Boot. Seht ihr das? Das ist ein anderer Ruf. Es ist ein Ruf, der aufgrund der Erwählung erfolgt. Jesus wusste, das muss mein Jünger sein, das muss mein Jünger sein, der ruft sie. Dem Zebedäus galt genau das Gleiche. Tu Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und es ist nicht so, dass Gott nicht auch durch diese Botschaft eine Berufung ausspricht, eine spezielle Berufung. Versteht ihr? Gott kann diese Evangeliumspredigt genauso benutzen. Aber Matthäus teilt uns das hier auf, damit wir diese Lektion verstehen. Ja. Das bedeutet nicht, dass das, was Jesus hier davor gesagt hat, wertlos ist. So, das hat so ein Programm. Mal abspulen. Nein, nein, nein. Auch dadurch beruft Gott seine Kinder. Aber jetzt das Wichtige, was ich mit euch jetzt entdecken möchte. Du sagst, ja, schön und gut, aber woher soll ich jetzt wissen, ob ich denn berufen bin oder nicht? Ob ich nur einen allgemeinen Ruf bekommen habe? Oder ob, ja, mir dieser Ruf gilt? Woher soll ich das wissen? Diejenigen, die mit diesem heiligen Ruf berufen sind, die werden uns beschrieben in Vers 18 bis 22. Und ich habe drei verschiedene Merkmale entdeckt, die ich mit euch sehen möchte. Es sind drei Merkmale. Das erste ist, sie hören seine Stimme. Das ist ja klar. Nicht so ganz klar. Das zweite ist, sie bekommen eine neue Identität. Und das dritte ist, sie folgen ihm nach. Das wollen wir in unserem Text entdecken. Also wir sehen, dass Christus die Jünger vorfindet in ihrem Alltag, oder? Es wird ziemlich klar beschrieben. Wird noch nicht nur einfach beschrieben, saß am See, haben Däumchen gedreht. Er findet sie mitten in ihrem Alltag wieder. Diese Fischer werfen die Netze aus. Das ist, was Fischer machen. Ihr könnt in unserer Zeile sagen, er findet den Bürokaufmann bei seiner Arbeit. Ein Angebot zu schreiben oder was immer, ja. Mit seinem Kunden zu verhandeln. Keine Ahnung, die Maschine zusammenzuschrauben. Die Mutter bei ihrer Arbeit, das Kind in der Schule. Wo auch immer, im Alltag, findet er sie wieder. Und aber er ruft sie. Er ruft sie mit einer großen Bestimmtheit. Er sagt, komm, folge mir nach. Und es ist wichtig jetzt, die Jünger, sie hören seine Stimme. Sie, also nicht, ich meine nicht nur rein akustisch.
Ganz wichtig. Nicht nur so, dass sie gehört haben, da ruft jemand. Oder da ergeht ein Ruf an sie. Denn nicht nur, dass sie es einfach mit ihren Ohren wahrgenommen haben. Das ist klar. Das ist klar. Aber wisst ihr was? Sie haben es anders gehört. Sie haben gehört, oh, das ist ein Ruf, den habe ich nie in meinem Leben vorher gehört. Das ist nicht ein Ruf, wie meine Mutter mich ruft, wenn ich essen kommen soll. Das ist nicht, wie mein Arbeitskollege mich ruft oder mein Chef, wenn ich was verbockt habe. Das ist ein anderer Ruf. Der unterscheidet sich von allen anderen Stimmen in dieser Welt. Sie haben diese Stimme gehört und etwas in ihrem Innern hat eine Stimme gehört. Johannes 10, schaut mal, es wird uns so wunderbar veranschaulicht. Johannes 10, sehr bekannt, aber sehr wichtig. Johannes 10, der Hirte und die Schafe, der gute Hirte. Es wird beschrieben hier Jesus, wie er kommen musste auf diese Welt zu seinen Schafen. Jetzt schaut mal Vers 10, Vers 4. Wenn er, das ist Jesus, der Hirte, wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, die eigenen, seht ihr, dass da eine Unterscheidung ist? Wenn er die eigenen alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Weil sie seine Stimme kennen. Versteht ihr, das ist viel, wenn da eine Schafherde ist. Und am besten, da sind noch mehrere Schafherden und mehrere Hirten. Da ist Trubel, da ist vielleicht in unserer Zeit eine Autostraße in der Nähe und es ist Lärm da. Aber, wisst ihr, die Schafe, die hören seine Stimme. Sie können die rausfiltern. Sie hören diese Stimme. Und deswegen folgen sie ihm, weil er laut ruft, weil er, und andere sagen, das hört man fast nicht, aber die hören es. Schaut mal Vers 5. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen. Sie wissen, da kommt ein Fremder und redet zu ihnen, hier kommt zu mir nach, und die Schafe, andere Richtung. Nee, das ist nicht mein Herr. Das ist ja nicht. Weil sie die Stimmen der Fremde nicht kennen. Oh, es ist so wichtig. Seht ihr, und jetzt die Jünger hier, sie hören die Stimme von Jesus. Sie wissen, oh, jetzt muss ich los. Das ist mein Hirte. Das ist mein Hirte. Diese Stimme ist ein Garten Eden in der Wüste. Die ist die einzig wahre Stimme. Das ist das einzig wahre Licht. Sie hören diese Stimme. Frage richtet sich an uns. Der Lärm um uns herum ist immens. Ist immens. Ihr wisst, was ich meine. Hörst du seine Stimme? Kannst du die wahrnehmen? Kannst du die rausfiltern? Bemerkst du sie? Kannst du sie unterscheiden? Sagst du, oh, wenn ich seine Stimme höre, wenn ich sein Wort höre, wenn ich merke, dass er spricht, das ist köstlicher als alles andere. Ihr Lieben, deswegen bemerkt man das in unserem Leben, wenn wir den Eindruck haben, dass das Wort nicht zu uns spricht. Wenn wir den Eindruck haben, dass wir in einer Situation sind, wo Gott scheinbar keine Stimme von ihm zu hören ist. Oder gehen wir einfach unseren Kurs, versteht ihr? Weil das gibt es im Leben von Christ, selbst von den Schafen, dass auf einmal die Stimme nicht mehr so deutlich hört. Aber wenn du sie hörst und wenn sie da ist, merkst du es dann und sagst, wow, darauf habe ich so lange gewartet, schon 2 Wochen. Merken wir das? Aber das ist so wichtig. Das ist ein Kennzeichen von denjenigen, an die sein effektiver, sein wirksamer Ruf ergangen ist. Sie hören seine Stimme. Sie brauchen seine Stimme. Sie lieben seine Stimme. Es gibt keine andere Stimme, die vergleichbar ist mit dieser Stimme.
Das ist das erste Kennzeichen. Sie hören seine Stimme. Das zweite, was wir hier sehen, Vers 19, er sagt, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das ist das zweite. Ich habe vorher gesagt, diejenigen, die an diese Rufer geht, die bekommen eine neue Identität. Die haben eine neue bekommen und die verwandelt sich mehr und mehr. Ja. Was ist Identität? Das ist ein komischer Begriff, gell? Ich denke, je nachdem, wie weit ihr fortgeschritten seid oder je nachdem, ich meine jetzt einfach im Leben und von allem, was ihr für manche verstehen es, für manche ist es nicht, was ist Identität? Es ist ganz einfach und es ist nicht wertend gemeint, wirklich nicht, ist okay. Gerade die Fischer, gell? Das waren ganz einfache Leute. Die, ich glaube, wenn die ich jetzt zu denen gesagt hätte, Identität, was, lass mich in Ruhe. wer wir sind, wenn du wissen willst, was deine Identität ist, dann beantworte diese Frage, wer bist du? Wer bist du? Das ist ganz interessant, ich bewege mich immer wieder so ein bisschen auf Twitter und manchmal schreibe ich da ein paar Sachen rein, im Sinne von proklamiert das Evangelium. Und da ist so beim Profil, kann man was reinschreiben, wer man ist. Ist ganz interessant, was die Leute da reinschreiben. Was würdest du reinschreiben? Was würdest du in so eine Zeile reinschreiben? Wer bist du? Wie kann man dich einordnen? Wie weiß man, wer du bist? Ich bin Kaufmann. Oder ich bin Papa. Oder ich bin Deutscher. Es gibt so viele Aspekte, wie man sich definieren kann. Seht ihr? Wie man, und das setzt sich aus ganz vielen Dingen zusammen. Ja? Und dann gibt es ein gesamtes Bild. Und das sagen wir, das sind wir. Das bin ich. Das ist meine Identität. Was ist deine Identität? Die Identität von den Jüngern wird hier klar gezeigt, oder? Wer die sind. Die waren Fischer. Mit Leib und Seele. Tag aus, Tag ein. Nicht nur tags, gell? Auch nachts. Wir haben ganze Nacht, gell? Lukas 5 wieder. Ganze Nacht. Sie waren Fischer. Und es wird sogar ihre Tätigkeit beschrieben. Sie warfen ein Netz in den See. Was haben die anderen zwei gemacht? Haben die Netze wieder gepflegt, zusammengebunden wieder. Das waren Fischer. Das waren Fischer. Wie gesagt, jeder von uns hat seine Identität. Die setzt sich aus unterschiedlichen Dingen zusammen. Über was sind die Dinge, die uns ausmachen? Es kann sogar ein Hobby sein. Ich bin Basketballspieler. Was auch immer. Ja? Das können so viele Dinge sein. Deine Familie, deine Nation, dein Beruf, was auch immer. Wer bist du? Was hier sehr, sehr wichtig und sehr, sehr deutlich ist, und das, er verknüpft das hier, oder? Dieses Wort Menschenfischer, es kommt sonst nirgendwo mehr vor im Neuen Testament. Das ist ein, also ich meine, Markus 1 ist genau die gleiche Stelle, die Markus beschreibt, ja? Da kommt es noch einmal vor, aber sonst kommt es nirgendwo mehr vor. Warum? Es ist etwas, was er hier ganz bewusst verwendet, oder? Wo er zeigt, sie waren Fischer, jetzt werden sie Menschenfischer. Es kommt eine neue Identität. Es ist ein neues Wesen. Sie pflegten das und das zu sein. Jetzt sind sie das. Sie waren Fischer. Sie haben einfach die Netze versucht, die Fische zu holen und zu verkaufen. Jetzt sind sie Menschenfischer. Neu. Jemand anders. Und das trifft auf jeden zu, der zu diesen Berufenen von Jesus gehört. Und diese neue Identität, die hat viele Namen. Ich will sagen, das war hier mit Sicherheit, ich will nicht bestreiten, dieses Menschenfischen, das hat prinzipiell schon etwas mit uns allen zu tun. Es hat aber etwas ganz besonders mit den Aposteln hier zu tun, oder? Ich meine, was ich sagen will, ist, nicht jeder hat die Berufung, ein Apostel zu sein, das heißt, seinen Beruf aufzugeben, an den Nagel zu hängen, zu sagen, jetzt werde ich nur noch missionieren gehen. Es gibt unterschiedliche Berufungen und es gibt unterschiedliche Schwerpunkte, aber unsere Identität ist bei allen Christen neu. Wenn du Jesus gehörst, dann bist du nicht in erster Linie Bruder oder Schwester von jemand. Dann bist du nicht in erster Linie Deutscher oder Amerikaner oder wer auch immer. Dann bist du nicht in erster Linie Kaufmann oder was auch immer, worüber auch immer du dich definieren magst. Wenn dich jemand fragt, ich kenne dich nicht, wer bist du? Sag mir, wer du bist. Nun, ich pflegte ein Kaufmann oder wer auch immer zu sein, aber ich bin ein Kind Gottes. Wisst ihr, das ist die Wahrheit. Es klingt komisch, aber es ist die Wahrheit. Was macht uns im Innersten aus? Was ist unsere Natur? Wer sind wir? Wir sind nicht einfach mehr irgendwelche Menschen, die du überall treffen kannst. Nein, wir waren solche. Aber seit Jesus gerufen hat, komm, folge mir nach, wir sind sie nicht mehr. So wichtig. Du sagst, ich bin keiner, der jeden Tag hingehen kann und 10 Menschen zu Glauben führen kann. Das ist okay. Aber doch bist du neu. Doch bist du neu. Deine neuen Bestimmungen. Und das hat viele Namen durch die ganze Bibel. Nachfolger Jesu, Bürger des Himmels, Heiliger, Gerechter. Das hat viele Namen. Aber das ist das, was wir sind. Durch die Gnade. Und das hat auch Auswirkungen auf unsere Tätigkeit. Ja? Es hat nicht nur etwas so, wer wir sind. Es hat eine Auswirkung auf das, was wir tun. Genauso. Wer wir sind und was wir tun, oder? Bei ihnen war das Menschen fischen. Es war eine völlig neue Tätigkeit. Nochmal, ich will nicht, dass ihr alle morgen die Kündigung bei eurem Chef einreicht. Sagt so, ich habe jetzt eine neue Aufgabe. Wir sehen, wenn wir die ganze Bibel lesen, derjenige, der als Sklave berufen ist, der bleibt ein Sklave. Ja? Und der frei berufen ist, so sagt Paulus 1. Korinther 7. Also es gibt unterschiedliche Berufungen. Und dennoch bist du nicht mehr im Wesentlichen das, was du halt jeden Tag irgendwie machst. Das ist nicht mehr im Wesentlichen das, was du bist. Sondern du bist im Wesentlichen Kind, Knecht, Diener des Höchsten. Und zwar in all dem, worin du bist. In all diesen Dingen. Schaut mal, 2. Korinther 5. 2. Korinther 5. Wird uns etwas davon beschrieben. Hat so viel damit zu tun, was wir schon die letzten Wochen durchgemacht haben. Das ist so schön, wenn bei dem einen oder anderen sich tak, tak, tak ein bisschen was verknüpft. 2. Korinther 5, Vers 15. Über Jesus wird gesagt, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Einer ist gestorben, alle sind mit ihm gestorben, um mit ihm wieder aufzuerstehen. Was hat das für eine Konsequenz? Schauen wir Vers 16. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Boah, komisch. Was bedeutet das schon wieder? Lass es zu Ende lesen, dann erkläre ich es. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was heißt das? Was bedeutet das? Er sagt, wir betrachten einander jetzt nicht mehr so, wie wir uns früher betrachtet haben. Der ist halt Klempner, der ist halt Lokführer, was auch immer. So betrachten wir einander nicht mehr. Der ist halt der alte Maulesel. Der, versteht ihr, wie der halt immer gewesen ist. Nein, so betrachten wir einander nicht mehr. Er sagt ja selbst bei Jesus, wie haben wir ihn gesehen? In Fleisch und Blut, das heißt in einem Körper, in einem begrenzten Körper, in vielerlei Hinsicht schwach und gebrechlich, den du töten kannst. Versteht ihr, in diesem Sinne schwach. Nicht im Geistlichen, aber im Körperlichen, schwach. Aber jetzt kennen wir ihn so nicht mehr, sagt er. Ist das unser Jesus? Sehen wir im Himmel einen Jesus, der verscheidet und sagt, mein Gott, wo bist du? Nein, so sehen wir nicht mehr, sondern erhöht und in Herrlichkeit. Was ist deswegen mit denen, die ihm folgen, die in ihm sind? Genau dasselbe. Sie haben eine neue Identität, sie sind jemand Neues. Das ist entscheidend, das ist wichtig. Und das bedeutet, das hat für unsere Tätigkeit, für das, was wir tun, hat es einen großen Effekt, ihr Lieben. 1. Thessalonicher.
denkst, das kann ich schon machen. Ich bin doch so ein Nichts und Niemand. Das war 1. Thessalonicher 5. Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Seht ihr schon wieder, gell? Nicht zum Zorn bestimmt. Er hat uns für etwas anderes bestimmt. So, also das heißt, durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Warum? Damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Wie viele Stunden am Tag sind das? Wachen und schlafen. Es gibt keinen Zwischenzustand, oder? Manchmal denkt man so, was ist jetzt? Schläft er noch? Oder ist er noch wach oder schläft er schon? Aber ob wir wachen oder schlafen, 24 Stunden. Selbst wenn du schläfst, sagst du, ich geh jetzt schlafen, damit dieser alte, schwache Körper, weiß nicht wie alt, ist egal, damit der nächsten Tag wieder Kraft hat, für Jesus zu leben. Es gibt kein Abteilen. So, ich habe halt so eine halbe Stunde investiere ich in die Gemeinde. Das ist so mein Beitrag. 24 Stunden da, wo Jesus dich hineinstellt. Das ist das, was er hier schreibt. Und das ist das, was uns ausmacht, verstehst du? Deswegen gehst du nicht einfach nur zur Arbeit oder erledigst du einfach alles, was du erledigst, sondern was sagt uns 1. Korinther 10? Alles, was er tut, tut es im Namen des Herrn Jesus Christus und sagt ihm Dank. Das Erste, sie hören seine Stimme. Das Zweite, sie haben eine neue Identität, sie sind jemand anders. Das Dritte, sie folgen ihm nach. Es ist ein Muster, das uns hier gezeigt wird. Erste, wiederum zurück, Matthäus 4. Und wir merken, so zweimal geschieht eigentlich fast genau dasselbe, ne? Also zumindest wird es in den gleichen Worten beschrieben. Jesus sagt, sieht sie, ruft sie. Was passiert als Reaktion? Verlassen und nachfolgen. Verlassen und nachfolgen. Diese zwei Dinge gehören zusammen. Vers 20, sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Vers 22, sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Es ist eine alte, alte Lektion. Wer hat diese Lektion? Wer war einer der Ersten, der sie gelernt hat? 1. Mose, Kapitel 12. Aufschlag. Das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues. 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Genau dasselbe, oder? Geh, verlasse, können wir sagen, verlasse dein Land, deine Verwandtschaft, das Haus deines Vaters. Geh in das Land, folge mir nach. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist genau dasselbe. Und ich möchte es klar machen, ihr Lieben, wer dem Licht nachfolgen will, wer die Verheißung, es geht hier um eine Verheißung, oder? Und ich will dich zu einer großen Nation machen, ich will dich segnen, ich will deinen Namen groß machen, du sollst ein Segen sein, ich will dich segnen. Das ist Segen über Segen. Segen ohne Worte, nicht zu beschreiben. Aber wer diesen Segen erben will, muss was tun? Nachfolgen. Hinterhergehen, manche Dinge verlassen, andere Dinge suchen. Wenn du aus der Höhle an die Erdoberfläche kommen musst, musst du dann Dinge verlassen, die da sind. Eine Stropfsteinhöhle mitnehmen. Ist fest. Geht nicht! Ja, man muss Dinge verlassen. Und zwar gewisse Dinge, gewisse Tätigkeit und gewisse Menschen, gewisse Beziehungen. Sehen wir beides in unserem Text, oder? Was haben die zurückgelassen? Ihre Netze? Also, damit auch ihre Fischereitätigkeit und den Vater. Wisst ihr, es ist eine Zeitgenossin von Abraham, die das nicht verstanden hatte. Wisst ihr, wer es war? Die Frau von Lot. Erinnert ihr euch? Es ist in Kapitel 19 eine Begebenheit, wo Gott beschlossen hat, zwei Städte zu vernichten. Dann heißt es in 1. Mose Kapitel 19, Vers 23, die Sonne ging über der Erde auf, als Lot nach Zoar kam. Er ist schon auf der Flucht mit seinen zwei Töchtern und mit seiner Frau. Da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Das ist unbeschreiblich. Selten so etwas geschehen. Ja, ich sage Noah, ja, aber das ist außergewöhnlich. Außergewöhnlich. Zwei Städte kehrt er um. Und es ist sprichwörtlich bis ins Neue Testament hinein. Aber seine Frau sah sich hinter ihm um, da wurde sie zu einer Salzsäule. Ein bisschen früher habe ich so gedacht, die hat halt einmal kurz zurückbleiben und schon. Weil das ging es einfach nur darum, man darf halt nur in eine Richtung gucken. Man darf nicht sehen, was da hinten passiert. Was war das Problem? Ihr Herz war noch da unten. Sie wollte am liebsten stehen bleiben und sagen, oh nein, was verliere ich alles? Was verliere ich? Da ist noch das und das. Ich habe erst meinen Garten umgegraben oder was auch immer, versteht ihr? Tausenderlei Dinge, die das Herz festhalten, die das Herz in Sodom festhalten und sagen, nein, das kann ich nicht aufgeben. Ich weiß, ich muss zwar weg, aber ich kann es nicht aufgeben. Oh Frau, flieh! Das ist als, warum ist das hier aufgeschrieben worden für uns? Es ist eine Warnung. Schaut bei Lukas. Und in dem Abschnitt beschreibt Jesus, wie das sein wird, wenn er wiederkommen wird. Es wird eine sehr ähnliche Situation sein. Nicht nur zwei Städte werden umgekehrt, sondern eine ganze Welt. Und was sagt er dann? Lukas 17. Vers 28. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Hör mal, was haben sie am Abend vorher gemacht? Sie aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Das Leben läuft. Ja, das ist immer so ein Ding, ja, läuft. Es läuft. Es nichts läuft. Ebenso wird es sein. Ja, genau. An dem Tag aber, Vers 29, an dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. Jetzt schaut mal, an jenem Tag. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Gedenkt an Lots Frau. Erinnert euch an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Und dann das wieder. In jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein. Einer wird genommen, einer gelassen werden. Zwei werden zusammen mahlen. Die eine wird genommen, die andere wird gelassen werden. Wisst ihr, worum geht es hier? Wir denken, das ist komisch, oder? Wer wird dann noch gucken nach seinem Gerät im Haus, oder? Wer wird dann noch sagen, oh, jetzt muss ich noch schnell gucken, dass das Essen nicht anbrennt, oder was? Versteht ihr? Nee, worum geht es hier? Worum geht es hier? Es geht darum, uns zu zeigen, schau, wenn diese Dinge passieren, was muss mit unserem Herz geschehen? Wenn wir sehen, dass alle Dinge in Feuer aufgelöst werden, was muss dann mit unserem Herz passieren? Es muss sich ausstrecken und zu sagen, zum Herrn, wisst ihr, endlich da kann ich das alles zurücklassen und nicht, oh nein, was geht mir verloren? Mein Schatz, den ich gehabt habe, der Tor, wisst ihr, der seine Scheunen gebaut hat. Was sagt er? Für wen hast du das alles aufgeordnet? Und wenn es genommen wird, was sagt er dann? Jetzt muss ich es zurücklassen.
Gerade eben hast du deinen Mercedes gekauft, auf den du gespart hast. 5 Jahre. Was ist jetzt, wenn ein Feuer aufgeht? Zurück. Wisst ihr, darum geht es. Wo ist das Herz? Wo ist das Herz? Es bedeutet, dass wir uns von, Paulus sagt, ich will mich von nichts gefangen nehmen lassen. Von nichts. Wir schließen ab. Es gibt noch einiges, was man dazu aufschlagen und anschauen könnte. Hebräer 12. Deshalb lasst, Vers 1, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus. Siehst du, Bürde loslassen, hinschauen auf Jesus. Es ist immer dasselbe. Ein Beispiel oder eine Begebenheit, die über den Weg gelaufen ist, will ich euch noch mitgeben, will ich euch noch erzählen. Ein Pastor Cecil, wenn ich es richtig ausspreche, weiß ich nicht, hatte eine große Leidenschaft für Geigenmusik. Aber er merkte, dass seine Freude daran ihn dazu brachte, dem Vergnügen zu viel Zeit zu widmen. Als er das bemerkte, zerschnitt er eines Tages die Saiten seiner Geige und rührte sie nie wieder an. Das bedeutet verlassen. Das bedeutet zurücklassen. Und das ist das, was wir genauso lernen müssen. Das zeichnet, wisst ihr, das ist nicht nur einmal, so einmalig im Leben muss man so eine Entscheidung machen und dann ist alles gut. Das ist immer wieder, kommt es. Immer wieder, dieser Kampf, wenn wir sehen, oh, es nagt an mir und es will mich weg. Seiten durchschneiden. Also ich sage nicht, dass ihr das immer in jedem Fall genauso machen müsst. Das muss man durch den Geist geleitet eine gute und richtige Entscheidung treffen. Aber es wird immer wieder wird es auf uns kommen. Und wisst ihr, es ist keine einfache Sache. Wenn ihr denkt, es war einfach, was haben die Jünger denn hier aufgegeben und zurückgelassen? Ja, ihre Netze haben halt das Netz liegen lassen. Ja, was war das Netz? Wisst ihr, die haben gekündigt. Kann man so sagen, die haben es aufgegeben. Die haben ihren Lebensunterhalt aufgegeben. Und sie haben den Vater zurückgelassen, den sie geliebt haben. Denk nicht, dass das leicht war. Das war nicht leicht. Aber warum heißt es, es wird so besonders gesagt, ja, sie aber verließen sogleich ihre Netze. Zweimal gesagt, sogleich, sofort, ohne zu zögern. Warum? Waren die anderen Sachen ihnen nicht wichtig? Sie hatten ein Auge für das Licht bekommen. Weißt du, du kannst in der Höhle verschiedene Utensilien haben, die du brauchst zum Überleben. Für das Leben dort in der Höhle. Aber wenn du das Licht siehst, dann verliert es an Wert. Jetzt muss man dem Licht hinterher. Die Frage, mit der ich euch entlassen möchte, ist, hast du den Ruf gehört? Hast du die Stimme von Jesus gehört? Unterscheidest du sie von den anderen? Siehst du, dass du in manchen Punkten, dass Jesus dabei ist, dich neu zu machen? Siehst du, dass da eine Veränderung stattfindet? Siehst du, wenn es auch viel zu klein, viel zu wenig ist, ohne Zweifel, aber siehst du, dass der Geist am Wirken und am Arbeiten ist? Merkst du, dass du jemand gewesen bist, aber dass du heute nicht mehr sagen kannst, dass du derselbe bist? Folgst du ihm nach? Hast du manche Dinge zurückgelassen? Lässt du immer wieder Dinge zurück? Folgst du ihm? Was darf es kosten? Was darf es kosten? Das sind die Fragen, mit denen uns Matthäus konfrontiert. Schaut auf das Licht, schaut nicht auf euch, schaut nicht auf eure Fähigkeiten, diesem Licht zu folgen. Es wird nicht erbaulich. Schaut auf das Licht, seht das Licht. Lasst uns beten.
dass ich würdig bin, dass du mir auch Hoffnung gibst, dass ich nicht aufgebe und denke, ich werde nie dein Netz verlassen können und immer wieder auf meinen Beruf bauen, auf meine Ehre, auf meine Anerkennung. Schenk mir die Hoffnung, dass ich mich da immer weiter bewegen kann, in die richtige Richtung zu dem Licht. Schenk mir Augen für das Licht und dass das Licht auch bis in mein Herz dringt.
Amen.
Vater im Himmel, ich möchte dich um Vergebung bitten. Wie oft denken wir, oh, die Opfer sind so groß, das, was du verlangst, ist viel zu schwer. Wenn ich dich betrachte und wenn ich schaue, was du zurückgelassen hast, was du geopfert hast, was wird zu schwer sein? Was wird zu viel sein? Was ist zu viel verlangt, Herr? Will dich bitten, dass du mir vergibst, wo mein Herz so blind gewesen ist. Ich danke dir, Herr, dass ich bezeugen kann, dass du mich berufen hast in deine Nachfolge, dass ich als ein Versager, aber dass ich in dieser Nachfolge sein darf. Danke, dass dieses Licht heller und heller strahlt, bis der ganze Tag aufgeht. Es ist wunderbar, dir zu folgen, Herr, und ich will dich bitten, dass du jeder Seele diesen Durst schenkst. Ich will dich bitten, dass du für uns die Finsternis abscheulich werden lässt, dass wir es schmecken, wie abgestanden alles ist, dass unser Herz sich ausstreckt nach dem wahren Licht, nach dir. Ich danke dir, dass du hineingekommen bist in diese Welt, Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin, sagt Paulus. Danke dir, dass du das getan hast, Herr. Du allein verdienst Ehre und Preis. Danke für dein Licht. Amen. Amen.